SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Es ist Sonntagmorgen, wir sind hier auf der Bühne vom Trottentheater in Neuhausen am Rheinfall und ich begrüße euch sehr herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute Morgen. Sabina Wegberg, sie ist in Schaffhausen aufgewachsen und hat schon im Kindergarten nur etwas werden, nämlich Coiffeuse. Heute ist sie Coiffeur-Unternehmerin, sie hat 4 Coiffeursalons. Und einmal hat sie auch auf einem Kreuzfahrtschiff als Coiffeuse gearbeitet und dort ihren Mann lernen kennen, einen schwedischen Schiffsoffizier. Mit dem ist Sabina Wegberg bis heute verheiratet, hat 2 Kinder und ist im Juli 50 geworden. Willkommen, guten Morgen, Frau Wegberg.
Danke vielmals.
Und der Gabriel Vetter, er ist im hintersten Ecke von Schaffhausen aufgewachsen, umgeben von Frauen. Und gleich hat er sein Talent erfolgreich zum Beruf gemacht. Der Gabriel Vetter ist Wortakrobat. Er schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Kolumnen und steht auch als Kabarettist auf der Bühne. Und lustigerweise ist auch der Gabriel Vetter mit einer Schwedin verheiratet. Er ist Vater von einem kleinen Bub und ist 34. Guten Morgen, Gabriel Vetter.
Hallo.
Hallo. Ja, wenn wir schon eine Coiffeuse hier haben, reden wir doch zuerst einmal über Frisuren, Sabina Wegberg. Was gibt es eigentlich zu der Frisur von Gabriel Vetter so zu sagen?
Okay.
Also es hat noch Luft nach oben.
Ja, es hat immer mehr Luft und weniger Haar.
Ja, genau, aber es gibt da gute Beratungsmöglichkeiten.
Aber es könnte man
sehr sympathisch.
Ja. Was könnte man so daraus machen, jetzt gerade so auf Anhieb?
So ein bisschen mehr Surfer-Look, so ein bisschen frecher nachher mir vorstellen.
Ein bisschen Schäl vielleicht? Oder so?
Ja, mehr so ein bisschen wachsen, so ein bisschen matte Sachen. Das würde ja super gut stehen.
Oder ein Hut einfach.
Wie ein Hut?
Ja.
Ja, oder eine Kappe.
Gut.
Ja.
Und der Bart, ist das eigentlich der so ein 3 Tage, ist das noch hip?
Ja, Bärte sind schon recht hip, also vor allem auch längere Bärte. Es gibt da ganze Unternehmer, wo man ganze Bartpflege machen und so weiter. Ich persönlich stehe jetzt nicht so auf Männer mit Bärte, aber
das
Gabriel sieht das sehr gut aus und sieht das sehr sympathisch aus. Ja.
Jetzt hat es mal euch angehört, Gabriel Vetter. Was habt ihr so für eine Beziehung zu eurer Frisur?
Fernbeziehung eigentlich. Ja. ich nehme sie zur Kenntnis, Amix, dass ich eine habe, die eine könnte haben. Ich habe tatsächlich gedacht, ich wollte noch zum Coiffeur, ja, extra, weil Frau Wegberg da ist.
Und das hat es nicht mehr geschafft.
Nein. Ich komme nicht zum Quartier. Coiffeur in dieser Straße, wo ich jetzt gerade angezügelt bin, aber die hat das Telefon nicht abgenommen.
Aha, gut. Und seid ihr echt das nicht mehr noch als Bub? Seid ihr gerne zum Coiffeur gegangen?
Nein, eben gar nicht. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Coiffeur. Schon wirklich als kleines Kind riesige Angst. Und das hat dazu geführt, dass ich mit 4, wo meine Schwester, die ein paar Jahre älter ist als ich, geheiratet hat.
Mit 4 geheiratet?
Nein, ich bin 4, meine Schwester war 21. Also mit 4 heiraten tut man auch im Kanton Schaffhausen.
Weniger,
oder? Noch nicht. Als ich 4 war, bin ich dann zuerst mal zum Coiffeur. Und bis dahin hatte ich einfach wahnsinnig lange blonde Locken. Ja.
Weil du Angst hatte vor einem Coiffeur?
Genau, riesige Angst. Und dann bin ich zu der Coiffeuse, dort in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich eine Coiffeuse. Und zuerst mal zu dort hin. Und dort weiss ich noch, sie hat mich gefragt, ob ich brav ausgesehen oder frech ausgesehen. Und ich weiss noch, der Entscheid bereue ich bis heute. Ich habe dort gesagt, brav. Oh. Und ich glaube, da hat sich wahrscheinlich einfach, da zieht sich jetzt um das ganze Leben durch. Dass, wie es Sabine auch vorher gesagt hat, es könnte ein bisschen frecher sein.
Was macht man mit Kindern, die Angst haben vor dem Coiffeur, Sabina Wegberg?
sehr viel Einfühlvermögen, mal auch die ganze Vorbereitung, also mit den Kindern mal schwätzen zuerst.
Schon mal 3 Tafeln gegeben, oder?
Ja,
so
viele. Genau, Schoki und schöne Büchli und einfach reden, dass man wirklich eine schöne Verbindung anbringt. Mhm. Und dann klappt es eigentlich wirklich sehr gut.
Das ist bei klein, Gabriel, hat das nicht funktioniert. Was habt ihr eigentlich, Frau Wegberg, für eine Beziehung zu eurer Frisur? Müsst ihr immer den letzten Schrei auf dem Kopf oben haben?
Nein, also ich bin natürlich schon ein bisschen Vorbildfunktion, wenn sie Coiffeuse sind. Da kann ich nicht mit riesen Ansätzen und Haarausfall und kaputten Haaren anlaufen. Das geht natürlich nicht. Aber ich finde es immer wichtig, dass man persönlichkeitsbezogen, dass man so sich einfach wohlfühlt, dass man sich authentisch fühlt und dass man auch so die Frisur macht. Ich habe wirklich, glaube ich, alle Haarfarben schon gehabt. Mhm. Ich habe schon von Pink gehabt. Unser Sohn, der ist an die International School gegangen voran und als ich eben mal pinkige Haare hatte, hat er zu mir dann vor der Tür gesagt, nein, Mami, du musst nicht mehr reinkommen. Also ich gehe allein ins Zimmer. Nicht wahr?
Jetzt seid ihr ja blond. Ist der jetzt blond
so? Ja, Mode? Blond ist super cool. Es gibt so coole Blondtöne, Frau Hasler.
Wir sind 3 Blondinen eigentlich im Moment auf der Bühne, oder? Könnte man sagen?
Ja, genau. Es ist also blond ist im Moment wirklich wahnsinnig trendig und es gibt so schöne Blondtöne. Da ist wirklich ganz viel schöne Sachen, die man machen kann. Ja.
Ist der, und die Länge, was ist jetzt so Mode? Herbst, Winter?
Eigentlich Kinnlänge, ja, und auch ein bisschen länger.
Einfach wie bei euch? Also
ja,
mehr oder weniger?
Ich finde immer, natürlich hat man einen Modestil und so weiter, aber ich finde immer, so, dass man wirklich persönlichkeitsgerecht sein. Es bringt nichts, wenn sie kleinere Damen haben mit einem eher fülligeren Kopf und dann machen sie eine Millimeterfrisur, weil jetzt das gerade Hype ist. Das finde ich nicht gut. Ich finde, dass man wirklich personenbezogen sein. Und darum ist auch ein Gespräch, wenn man so ist.
Aber reden wir doch ein bisschen über euer Geschäft. Jawohl. Sabina Wegberg, ihr hat 4 Salons hier in Schaffhausen, der hat ungefähr 40 Angestellte, schneidet an 2 Tagen in der Woche auch noch selber. Ja. Und das ist ja super heiko, das, was ihr jetzt gerade erzählt habt. Oder? Was macht ihr, wenn jetzt jemand eine Frisur will, unbedingt, und ihr wisst, das steht dieser Kundin nicht? Also machen Sie es denn?
Ja, also ich finde, beim Schnitt ist es immer so etwas, also da lerne ich mich schon auch ein bisschen auf den Test aus, weil schlussendlich muss ja mir persönlich nicht gefallen, sondern der Kundin, weil der Kunde steht ja im Vordergrund. Mhm. Aber ich mache natürlich die Kundin schon aufmerksam, dass vielleicht andere Varianten besser wären. Mhm. Bei einer anderen Geschichte, wie zum Beispiel Farbe, wenn jetzt jemand kommt mit schwarzen Haaren und sagt, ich will jetzt unbedingt blonde Haare in einmal.
Geht das?
Ja, technisch ist heute ist extrem viel möglich, aber nicht ganz, oder? Das ist, ja, eben, da würde ich den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt das alles erzähle. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, das geht nicht oder der Aufwand ist zu gross für die Kundin auch, dass die das dann auch das Ganze kann handeln kann, dann sage ich nein. Mhm. Nein, ich mache es nicht, weil ich will wirklich, dass die Kundin happy, zufrieden ist, auch am nächsten Tag, auch noch in 2 Wochen.
Hat es schon Tränen gegeben, weil etwas schief gelaufen ist?
Ja, ich habe eine ganz üble Geschichte, aber das ist schon vor xx Jahren, da bin ich noch angestellt gewesen. Ich habe ja ganz früh selber angefangen mit 20 und rechnen, eben heute bin ich 50. 30er Jubiläum jetzt gerade gefeiert. Ich bin dort angestellt gewesen und wir hatten eine Kundin gehabt, eben auch mit blonden Haaren und hat die Haare blond und noch blonder und noch blonder. Und die, meine Chefin dort hat die eben bleicht und ich bin dann auch der Cuvette. Der Cuvette ist da, wo man dann dahinter liegt, zum Haar abspülen. Und hat dann das gespült und dann sind wirklich die Haare einfach mitgekommen. Und die Kunden, ja, die sind mitgekommen, also ins Becken rein dann, die hatten keine Haare mehr. Und ich war dann ein junges Mädchen und ich habe dann dieser Kundin gesagt, Frau Meier, es tut mir leid, Ihre Haare sind ein bisschen trocken. Oh. Aber die hatten ja gar keine Haare mehr.
Ja, eben.
Ja, und ich habe dann das der, also meiner Chefin müssen sagen, gehen Sie mal schauen, die hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Mhm. Das ist, ganz, also das ist etwas, wo mir geblieben ist. Und wir mussten eine Perücke organisieren. Ja, Perücke.
Aha. Ja. Und die ist in Tränen ausgebrochen?
So? Nicht einmal so, nein. Aber sie hat dann wirklich Perücke für die nächsten paar Monate. Und das ist schon ein Erlebnis. Ja.
Gabriel Vetter, du hast so zugelassen, zwischen ein bisschen geschmunzelt. Wenn Frauen so über Frisuren und Farben reden, was geht euch da so durch den Kopf?
Ich wäre gerne dabei gewesen. Da, also, ja. Ich fände es so interessant, wenn ich würde denken, wenn wir über die Haare... Gut, bei mir, ich habe da gleich einfach ganz viel langsamer, also dass mir paar rausgefallen.
Ja, genau.
Ja.
Und das mit der Psychologie, das nimmt mich auch noch wunder, Sabina weg. Das, ja, das sagt man immer, so etwas wie Psychologin. Mhm. Was erzählen die Leute so auf diesem Coiffeurstuhl?
Vieles. Mhm. Sehr vieles. Mhm. Von...
ja, sag es.
Von Beziehungen, sage ich jetzt mal, über andere Beziehungen, über
Seitensprünge,
Ängste, über Leute, die andere Jobs noch annehmen.
Was ist so, andere Jobs?
Andere Jobs. Es gibt Kundinnen zum Beispiel, die sagen, ja, ich will jetzt noch einen Zusatzverdienst verdienen und gehen dann zum Beispiel ins Rotlichtmilieu. Aha. Oder... Ja, es gibt also ganz
das ist
verschiedene
ja noch interessant,
ja, es gibt das also wirklich. Aber es gibt nicht, natürlich nicht nur das, aber es gibt vieles. Also ich höre vieles. Ich habe gerade gestern eine Kundin auf dem Stuhl, die 28 Jahre Kuratin ist und ist brüllend zu mir gekommen. Und dann habe ich die erst mal einfach mal eine Stunde betreut und einmal so ein eins-zu-eins Gespräch mit ihr geführt, was ich jetzt persönlich machen würde, wie ich jetzt mit dem umgehen würde. Weil mein Mann und ich sind ja eben auch schon sehr lange geheiratet, wir hatten auch wirklich auch Tiefs gehabt und mhm. haben dann so ein meine Erfahrung weitergegeben, bis sie dann bereit war, dass ich ihr die Haare schneiden konnte.
Also ihr habt die erste Stunde Therapie ja. gemacht und
genau,
dann
Gesprächstherapie. Ja, weil das ist gar nicht gegangen sonst.
Aha, oh wei, ja.
ja.
Und mögt ihr die Geschichten immer anhören?
Ja, mich interessieren eben Menschen, mich aha. interessieren
das Rotlichtmilieu.
Nein, interessiert mich weniger, aha. ehrlich gesagt. Aber mich interessieren Menschen, mich interessieren verschiedene Menschen. Ich habe ja früher auch Schulungen gegeben auf dem. Mich interessiert wahnsinnig, wie jemand, auch die ganze Rhetorik, die ganze Psychologie der Menschen.
Das sind ja intimste mich. Sachen.
Ja, das sind intim, aber man muss das wie eben ablegen, da muss man... sehr persönlich mit dem umgehen und das muss man ablegen, das ist Geschäft. Oder?
Aber sagen dir manchmal schon, also heute, jetzt kommst du wieder mit deinen Seitensprüngen und heute muss ich einfach kennenlernen.
Dann vergessen Sie es, Frau Hasler. Wenn eine Kundin auf dem Stuhl sitzt, dann müssen wir uns professionell verhalten und meine Gefühle oder meine Missbedürfnis oder wie es jetzt auch gerade mir geht, interessiert niemand, mhm. sondern ich muss 150% geben, oder?
Ja. Gabriel Vetter, was erzählt dir ab dem Coiffeur so auf dem Stuhl?
Ja, ich
kein Seitensprung, hoffe ich.
Nein. Ich kenne es ähnlich. Ich habe dann immer das Gefühl, ich muss dann irgendetwas erzählen, weil ich immer so, ich muss das Klischee erfüllen, dass man beim Coiffeur irgendwelche persönlichen Sachen erzählen. Darum erfinde ich dann wahrscheinlich meistens etwas.
Aha,
lustig, weil es bei so? Mir, wenn ich dann arbeite und auf der Bühne stehe, ist es genau andersrum. Also, dass ich eigentlich einfach am Publikum, also ich habe dann sozusagen ein Publikum voll mit Coiffeur-Psychologen.
Aha, also statt zum Coiffeur geht ihr nachher auf die Bühne?
Genau, so darum etwas. Sieht meine Frisur so aus, wie sie aussieht.
Ja, genau. Also jetzt seid ihr aktuell auf der Bühne unterwegs mit eurem Solo-Programm, ja. also Stand-Up-Programm, mhm. das heisst Hobby. Ich habe es selber nicht gesehen, aber offenbar geht es dort eben genau um eure Ängste und um Ticks. Was ist denn das zum Beispiel?
Eigentlich Angst, vor allem Flugangst. Also, Flugangst ist etwas, das ich sehr behandle, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr ungern fliege.
Wie äußert sich das?
Ja, ich habe das Gefühl, jeder vernünftige Mensch hat eigentlich Flugangst. Also so, darum habe ich auch so die Theorie, dass, ich weiß jetzt, sind Piloten da?
Kein gut. Pilot.
Darum habe ich das Gefühl, dass... Piloten dürfen keine Flugangst haben und dürfen Piloten nicht zu viel überlegen. Und das heisst ja eigentlich, dass Piloten dann auch, also die dürfen schon, die müssen schon auch ein gewisses, also die müssen schon auch schlau sein, aber die dürfen nur bis zu so ETH-Maschinenbau-Ingenieur, aber nicht... Mhm. Ein Pilot mit einem Philosophiestudium ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Sonst kommen wir ins Grübeln.
Ja, dann stellen Sie sich vor, irgendwie 10'000 Meter Höhe, fängt dann plötzlich alles hinterfragen. Aha. Schwerkraft ist nur ein bürgerliches Konstrukt. Jetzt machen wir alles anders, dann ist aha, vorbei. Aha. Nein, die müssen einfach, die sind die tumben Werkzeuge der Aviatik und die müssen einfach funktionieren.
Also Flugangst ist etwas,
ja.
Also das hat er wirklich, Flugangst?
Ja, aha. ja. Also okay. Mittlerweile kann ich relativ gut damit umgehen. Also im Kopf bin ich dann relativ ruhig, aber man merkt dann immer, der Körper sagt so. also ich bin dann relativ ruhig, aber ich, Ich schwitze dann richtig. Und,
unangenehm?
Ja. Ja, ja. Also vor allem die rundherum.
Und ist der euer kleiner Bub zum Beispiel, der Leo, ist der auch ein Thema auf der Bühne? Hat er da auch Angst oder sonst irgendetwas?
Ja. Also der ist natürlich ein Thema auf der Bühne, weil er einen relativ grossen Teil von meinem Leben einnimmt, klar. Ja.
Was denn so für Geschichten?
Ja, zum Beispiel, dass er wahnsinnig viel zu tun hat. Also mein Sohn ist jetzt 3 und ich kenne niemanden, der so viel schafft wie er. Er hat einfach immer irgendein Projekt, das er jetzt macht, und zwar wirklich mit dem heiligen Ernst von einem nordkoreanischen Minenarbeiter. Also wirklich. zum Beispiel, er muss jeden Morgen alle Shampoo-Flaschen von der Dusche übertragen in die Waschmaschine ein. Einfach jeden Morgen. Das macht er, und ich frage mich dann, wieso macht er das? Und die Antwort ist wirklich simpel, weil sonst macht es ja niemand.
Ja.
Sonst wird es einfach nicht erledigt, wenn er es nicht macht. Und so ist er einfach die ganze Zeit am Arbeiten und hat etwas zu tun.
Und wer räumt es dann wieder zurück eigentlich aus der Waschmaschine?
Ja, ich. Ja. Das ist das Ding. Das ist,
es gibt euch dann auch gerade etwas zu tun. Oder?
Ganz genau. Ja. Also das ist eigentlich, er hat eigentlich mit 3 Jahren Sinnlosigkeit vom kapitalistischen Erwerbsleben schon verstanden. Einer macht etwas Sinnloses, der andere macht auch etwas Sinnloses. Einfach genau das Gegenteil. Und am nächsten Tag fangen wir wieder an.
Gut, okay. Also... Ich darf gerne klatschen.
Das ist wie Haarschneiden. Also,
Haarschneiden?
Ja, man schneidet es und dann wächst es wieder und dann schneiden wir es wieder.
Ja. Mhm. Oder? Stimmt eigentlich auch ein bisschen
sinnlos? Ja, stimmt schon, aber ja. Ich finde es nicht sinnlos.
Nein, im grossen Ding natürlich nicht. Aber.
Jetzt ist eins von euren Markenzeichen, Gabriel Vetter ist auf der Bühne, ihr könnt euch wahnsinnig in Rage reden. Also die werden putz verrückt ab irgendeinem kleinen Mist und poltert und tut auf dieser Bühne umeinander. Tut das eigentlich auch ein bisschen gut? Jetzt hockt ihr ja da so ein bisschen wie ein Lämmchen da, aber ihr könnt ja recht tun. Ist das etwas Befreiendes?
Ich weiß jetzt nicht, ob die Bühne so mein Ventil ist, aber ich bin eigentlich im zivilen Leben als Zivilist relativ genügsam und nicht so aufbrausend. Vielleicht könnte es sein, dass es ein Ventil ist tatsächlich auf der Bühne, aber es ist natürlich einfach auch ein Stilmittel, um gewisse Themen so können bearbeiten, dass die Leute sich auch damit identifizieren können. Und Überforderung oder sich etwas im Nerven ist ja eine Grundemotion, die alle sehr gut kennen.
Ist das schwierig? Wirklich von 0 auf 100 auf der Bühne? So.
Nein, es ist ja auch nicht von 0 auf 100. Es wird behende aufgebaut. Und dann geht es relativ gut. Ja.
Habt ihr eigentlich ein Ritual, bevor ihr rausgeht? Es gibt ja Leute, die sind wahnsinnig nervös, wenn sie auf eine Bühne raus müssen. Habt ihr irgendetwas, wo ihr sagt, wenn ich das mache, dann geht es mir nachher ringer?
Ja, mittlerweile schon. Also jetzt bei dem Programm, das ich jetzt habe, das Stand-Up-Programm, ist wirklich so ein klassisches Stand-Up-Comedy-Programm. Und ich habe vorher relativ andere Sachen gemacht. Also so Slam-Poetry-Text auf der Bühne ist schon auch so ein bisschen Kabarett oder Kabarett. Und jetzt ist es halt wirklich Stand-Up. So, man steht nur auf der Bühne und redet. Und das ist so eigentlich so eine, für mich so Königsdisziplin von der Bühnensache. Und das hat eine lange Kultur, gerade in den USA und in Großbritannien. Und darum habe ich gefunden, wenn ich so etwas Neues probiere, dann muss ich auch mir irgendwelche Rituale erarbeiten. Und die habe ich jetzt mittlerweile. Also ein Ritual ist, wenn es geht, dusche ich direkt, bevor ich auf die Bühne gehe. Und um die Zähne putzen und ziehe ein neues Paar Socken an. sodass man den Elan, den man normalerweise am Morgen hat,
das super geht dir auf die Bühne.
Genau.
Was ihr im Flugzeug eben nicht duschen zum Beispiel.
Das geht dort nicht. Ja. Also, ja.
Neue Socken ist ja lustig.
Ja, also nicht neu. Also einfach ein frisches Paar Socken. Ja. Nicht jetzt irgendwie gekauft. Wobei, vielleicht sollte ich das so in meinen Backstage-Rider reinnehmen, dass jede Veranstaltung sagt, man muss ein paar Socken zur Verfügung stellen, Größe 43 mit einer lokalen Sehenswürdigkeit drauf. Das wäre irgendwie schön.
Hier wäre es irgendwie der Reifall oder der Moonot. Was findet ihr eigentlich lustig, Sabina Wegberg?
So von Comedy?
Ja.
Ich finde es eigentlich nicht so lustig. Also ich kann auch nicht so lachen. Ehrlich gesagt, auch über Witz. Also ich verstehe Witz gar nicht so. Auch eben, ich sage, ich bin blond, ja, müssen wir das erklären. Ich finde das jetzt nicht so lustig.
Nein,
ich bin dort wirklich sehr sex. So. Nein, mir auch nein. Gar nicht.
Aber die finden nichts lustig.
Mal, also ich kann sehr an mir selber lachen. Also wenn ich mit mir persönlich etwas passiert, dann kann ich mich zu Tode lachen, an mich selber. oder so an verschiedenen Situationen, die einfach gerade sind, wo ich gerade sehe, dass ich dann lachen kann oder einfach zusammen.
Gibt es eigentlich Leute, das nicht mehr wundern, die ins Programm kommen und die hocken einfach grummelig da und lachen nie?
Ja, ja, sicher. Das ist auch völlig richtig. Also die haben, ich finde eigentlich sehr sympathisch, wenn man irgendwo ankommt und nicht über alles lacht. Gerade wenn man als Comedian auf der Bühne steht und die Leute die dazu bringen zum Lachen, und dann ist das einfach völlig scheißegal. Ich finde das sehr erfrischend. Also, ja.
Aber es ist auch ein bisschen mühsam, wenn ich jemanden lache.
Nein, es geht eigentlich. Es ist fast, ich finde es fast mühsamer, wenn man einen Saal voll hat von Leuten, die ausflippen wie so ein Junggesellenabschied irgendwie am Samstagabend. Dann fange ich auch an, meine Show eigentlich sabotieren. Dann wird es irgendwie interessant. Aber ich finde es so sympathisch, wenn man so findet, ja, was willst du eigentlich? Also,
Einfach zuhören.
Ja, das sowieso. Ja, genau. Das gibt es ja oft, dass man meint, nur weil die Leute nicht gerade anfangen zu giggeln oder anfangen zu lachen, sind jetzt nicht dabei. Sondern oft ist es so, die hören einfach zu.
Mhm. Ist auch okay.
Ja, natürlich.
Ich habe das am Anfang gesagt, Sabina Wegbert, der hat einmal auf einem Kreuzfahrtschiff im Indischen Ozean als Coiffeuse gearbeitet. Mhm. Und jetzt stellt man sich ja das immer so ein bisschen als Traumjob vor, oder? So ein bisschen irgendwie Sonnenuntergänge und an der Bar hängen. Aber offenbar war das ein Knochenhärt für euch. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht?
Es war so, das war ein Wunsch von mir, mal eben auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Und ich war dort ja schon selbstständig. Also ich habe dort meinen zweiten Laden aufgemacht, musste ganz viel Geld aufnehmen und bin dann nach 4 Monaten gesagt, und tschüss zusammen. Weil das ein Traum war. Ich habe immer gesagt, ich wollte einmal in meinem Leben als Unterhund arbeiten. Mhm. Also wirklich unterstes Niveau, oder? Auf einem Schiff. Und ich habe mich dann beworben in einem Büro, beim Herrn Pfaffhauser, der übrigens hier in dem Publikum sitzt. Das ist noch ganz interessant. Ich habe dann einen Job bekommen als Coiffeuse. Und als ich dann auf das Schiff gekommen bin, war es aber dann nicht ganz so, dass ich nur als Coiffeuse angestellt war, sondern ich musste noch eine Boutique leiten und am Abend noch vis-à-vis Wine Stewardess.
Aha.
Und da ich
also rund um die Tour?
Ja, genau, 7 Tage rund um die Tour. Und da ich auch keinen Streifen habe, das ist so wirklich eine ganz grosse Hierarchie auch, hatte ich auch ein ganz schlimmes Zimmer gehabt, neben dem Motorraum. Und hat es wirklich dumm hat es da gemacht. Ich konnte gar nicht reden, das war so laut dort drin. Aber da ich dann eben meinen Mann kennengelernt habe, konnte ich dann zügig ein Zimmer wechseln.
Also im Motorraum?
Im Motorraum?
Ihn kennengelernt?
Nein, nicht im Motorraum. Er war eigentlich mein Chef. 3 Tage.
Aha. Also nach 3 Tagen habt ihr euch schon den Offizier gegangelt? Nach 3 Tagen?
Ja, nach 3 Tagen. Und das Schlimmste von dieser ganzen Geschichte ist eben das, dass ich auf dem Flughafen, bevor ich abgeflogen bin, mein Ex-Freund mir noch den Heiratsantrag gemacht hat und ich dem dann ja gesagt habe.
Oh.
Dann ist das Chaos eben losgegangen, ja. Oder? Und ich habe meinen Mann kennengelernt. Er hat auch eine Beziehung gehabt, 5 Jahre lang. Ich habe eine Beziehung gehabt. Aber wir haben uns dann relativ gleich entschieden, dass wir zusammenbleiben und haben dann müssen zum Captain gehen, weil normalerweise heisst es My Way oder Gangway. Also das heisst, man muss wirklich die Strukturen und die
Regeln vom Schiff.
Die Regeln behalten, genau. Und haben mit dem Captain geredet und ihm das erklärt, dass wir jetzt eben zusammen sind und dass wir möchten gerne
zusammen sein. Unter Tränen wahrscheinlich.
Unter Tränen. Und er hat uns das bewilligt. Und so haben wir dann auch auf dem Schiff bleiben. Ja.
Wow, also ihr seid auf das Schiff, ihr seid immer dort in dem Motorraum, der Rest hat ihr geschafft, dann habt ihr euch den Offizier gegangen und seid sofort in die Kabine raufgekommen, oder wie?
Schon heimlich. Also es ist dann ein anderer Offizier, ist dann zu mir ins Zimmer gekommen und gesagt, ich gebe dir genau 1/4 Stunde, pack dein Zeug und dann geht es obsi, oder? Und ich habe dann ein Zimmer neben meinem Mann dann bekommen. Also nicht
das ist schick. Das ist schick, oder? Ja, das ist sehr schick. Habt ihr den Mann einfach nur genommen, für dass ihr raufkommt? Oder weil er hat eine schöne Uniform gehabt oder noch 4 Streifen? Oder also, hat er sonst noch eine gewisse Qualität?
wir sind ja unter uns, nicht wahr? Also
ja,
ich
genau.
habe natürlich auch im Vorfeld schon noch andere Partner gehabt, andere Freunde gehabt. Und als ich dann aufs Schiff gegangen bin und wir uns dann entschieden haben, dass wir zusammenbleiben, hat schon gewisse Punkte gegeben, wo ich mich entscheiden musste. Ich habe dann eine Liste gemacht, einen Zettel für ihn genommen, mit Plus, Minus, oder?
Ja.
Der eine Name da, der andere Name da, Strich in der Mitte und dann Plus, Minus.
Dann hat er 2 mehr gehabt, darum hat er einen Tag.
Genau.
Ja, genau. Also, und das ist ja ein Schwede, eben, euer Mann. Und eure Partnerin Gabrielle Vetter ist ja auch Schwedin. Habt ihr sie auch auf einem Kreuzfahrtschiff neben der Motorenkabine lernen können?
Nein, ich war nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Zum Glück, weil ich auch ein bisschen Angst habe vor Schiff, übrigens, beim Schifffahren. Nein, wir haben uns dort, wo sie hat in Deutschland studiert, und wir haben uns dort kennengelernt. Mhm.
Mhm. Und ihr könnt Schwedisch, ihr redet mit ihr auch Schwedisch, oder?
Ja, ab und zu. Ja, okay. Also mit meinem Sohn rede ich Schweizerdeutsch und wir reden eigentlich Hochdeutsch miteinander. Einfach aus dem Grund, weil wir uns nicht wieder nochmal auf eine andere Sprache kennenlernen. Mm-hmm. Nein, da hat, einfach so haben wir uns kennengelernt.
Und ihr könnt gar kein Schwedisch, Frau Wegberg, habt ihr mir gesehen?
Nein, also wir haben, als wir uns kennengelernt haben, wir haben nur Englisch geredet und wir reden jetzt auch zuhause Englisch und Schweizerdeutsch. Mm-hmm.
Gut, das reicht ja, zwei Sprachen reicht ja eigentlich. Und ihr seid ja, Gabrielle Vetter hat im Norden gelebt. Ihr wohnt jetzt wieder in Basel, mm-hmm. aber zwei Jahre vorher in Norwegen gelebt, weil euer Partner dort in Oslo an der Uni gearbeitet hat. Wie ist das Leben dort im Norden im Unterschied zu der Schweiz? Kann man das irgendwie einfach so beschreiben?
Ja, also es ist teurer.
Noch teurer?
Ja, tatsächlich. Und es ist sehr schön. Also ich habe es sehr genossen. Es ist auch nicht so einfach, wenn mir wirklich zugesetzt hat. Es sind die Winter. Also das ist, haben mir alle gesagt. Und ich habe also gefunden, das ist das Klischee. Es sind die dunklen Wintermonate. Und ich meine, Oslo ist ja wirklich im Süden von Norwegen. Und da geht einem wirklich an den Körper. Also mir ist hat er recht zugesetzt.
Mhm. Also so die Winter. Depressiv und
ja, es ist wirklich noch schwierig. Ich habe lustigerweise im ersten Winter, als ich dort war, wirklich mein Standardprogramm Hobby geschrieben. Also darum ist es auch so geworden, wie es ist. Das ist eigentlich so der destillierte skandinavische Winter aufgeschrieben und auf die Bühne gebracht. Mhm. So.
Und sind die Norwegen, die Schweden, sind die lockerer als wir? Oder vom Typ her, was ist dort anders bei eurem Mann? Was ist typisch schwedisch an ihm?
Also mein Mann ist Randgruppe. Er ist nicht ein typischer Schwede. Überhaupt nicht. Er sieht auch nicht so aus. Er hat dunkle Haare. So, wenn man sich einen Schwede vorstellt, gross, blond, blaue Augen, locker, trinkt viel Alkohol. Mein Mann trinkt fast keinen Alkohol. Ich dafür mehr. Nein, also ich finde, die Schweden die haben, sind so ein bisschen, schon sehr so ein bisschen bei sich auch. Sie können auch schon Partys machen, aber sie sind schon sehr strukturiert. Mhm. Das sind sie schon. Sie sind anders. Mhm.
Wie würdet ihr das beschreiben, Gabriel Vetter?
Der Schwede an sich.
Genau.
Ja doch, ich glaube, so die Grundmentalität ist schon lustigerweise lockerer als in der Schweiz. Fast, manchmal habe ich das Gefühl, fast so ein bisschen südländisch von der Mentalität, aber so eine Gelassenheit zum Beispiel. Mhm. Wenn man in Schweden, wenn zum Beispiel der Zug nicht kommt, was er tatsächlich oft macht, dann sind die Leute sehr, sehr locker, fast wie irgendwo im Süden, in Italien oder so. Und ich weiß nicht, die gewisse soziale Lockerheit hat wahrscheinlich auch mit dem Staat zu tun. Also, dass man in Schweden sehr viele Sachen hat, wo man sich nicht mehr darum kümmern muss. Mhm.
Das berühmte Kinderkrippengeschichte und so. Mhm.
So eine Grundsicherheit, die so im Gesundheitsbereich oder in der Kinderkrippe oder Altersheim, einfach soziale Sachen, die alle betreffen, sind dort einfach geregelt. Und man muss sich keine Sorgen machen, ökonomischer Natur, dass da irgendwie ein Problem werden könnte. Und da, glaube ich, wirklich ist so eine Sache, wo man irgendwie wirklich, es ist noch schwierig, das Wort zu fassen, aber die Gelassenheit, die spürt man. Mhm. Und als wir zurück sind in die Schweiz, jetzt vor vier Wochen, ich habe das Gefühl, ich spüre das sofort wieder, so das Schweizer Ding, dass alle irgendwie wie so eine abstrakte Nervosität oder Angst haben oder immer so ein bisschen Angst haben, dass man verarscht wird von jemand anderem oder von den Menschen. Und das ist in Skandinavien wirklich anders.
Mhm. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja, also da bin ich einverstanden. Mhm. Ja,
gut, Einigkeit so. Auf der Bühne. Gabrielle Vetter, Sabina Wegberg. Sie, Coiffeur-Unternehmerin, er, Schriftsteller, Kabarettist, sind meine Gäste heute im Persönlich. Und ich wollte ein bisschen genauer wissen, wo ihr eigentlich herkommt. Sabina Wegberg, ihr seid hier in Schaffhausen, in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Ihr habt als Ledig Wüst geheissen, für denen, die das etwas sagt, hier in der Gegend. Ihr habt einen Bruder. Was seid ihr so für ein Kind gewesen? Habt ihr da Bilder aus dieser Zeit?
Ja, ich war ein relativ lebendiges Kind mit einem sturen Kopf.
Aha.
Das war schon so.
Wie hat sich das geäussert?
Ich glaube, Es hat, da haben mir meine Eltern schon ein paar Mal erzählt, vielleicht hören sie es jetzt auch zu. Die sind jetzt im Moment gerade im Ausland. Sie haben mir müssen Bein mit dem Skiriemli anbinden, weil ich immer mit dem Bein oben und runter so gemacht habe. Und der Teller auf dem Tisch, den hat es immer so gemacht.
Also am Tisch hat man ein Bein abgehoben?
Am Tisch mit dem Riemli, genau.
Oh, weia.
Oh, ja, dann hat sie einfach gesagt, du isst es dann. Ich habe gesagt, nein, ich isse das nicht. Ja, es ist, ja, ich denke, ich war nie ein ganz einfaches Kind gewesen. Wenn ich heute auch... ja, was mir auch heute vielleicht zu gut kommt mit meinem harten Kopf, weil ich denke, das, was ich mache oder das, was ich bis jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, mit so viel Arbeiten, ich glaube, anders geht es fast nicht, dass man wirklich einen extrem starken eigenen Willen hat.
Und eines, das hat immer für so eine Zeit sogar betteln in die Unterführung.
Ja.
Stimmt das wirklich?
Ja, ich bin in die Unterführung gegangen mit meiner Freundin. Und
super.
Und bin am Boden runtergelegen und haben so eine Kessel aufgestellt und haben bettelt, ja.
Also am Boden runtergelegen?
Ja, einfach. Ja, wir haben dann, als ob wir etwas am Bein haben oder so.
Ein bisschen behindert.
Ja, ein bisschen behindert.
Super. Hat es etwas gegeben?
Ja, es hat etwas gegeben. Aber es war ganz schlimm. Mein Grossvater hat jetzt mal noch gelebt und er hat dann uns gefunden in der Unterführung.
Er hat nichts gegeben.
Und er hat nichts gegeben. Und er hat dann uns dutzweit heimgebracht und er hat eine riesige Lampe gegeben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Dann hat es wirklich Hausarrest gegeben, bis auf Weiteres.
Aha. Aber das Geld haben Sie da verpaltet?
Ich habe es behalten.
Ah, ja, lohnt sich
nicht. Kennt ihr das? Irgendwie Unterführung, aber Bettler, Gabriel Vetter?
Noch nicht, aber als Künstler weiss man nie.
Und als Kind habt ihr ja schon als Kind nichts anderes werden als Coiffeuse. Ja. Warum denn eigentlich?
Ich weiss nicht, da kann ich Ihnen nichts sagen von Hasen. Ich habe im Kindergarten, ich habe schon immer das im Kopf gehabt, schon im Kindergarten, schon immer.
Da und hat er all diesen armen Baby die Haare
durchgeschnitten? Nein, ich habe nie mit Baby gespielt, ich habe nie in diesen Baby Haare geschnitten. Das ist noch ganz interessant. Nein, ich bin nicht so ein Kind gewesen. Ich habe viel gebastelt, ich habe viel gekocht, ich habe viel gelismet, so ein bisschen das Kreative. Aber für mich ist das, hat es nichts anderes gegeben, als einfach Coiffeuse. Und ja, ich bin dann in die Zecke und ich bin auch nicht ganz eine schlechte Schülerin gewesen, so 4,5er Schnitt. Und früher war das natürlich dann so, die Lehrer, nein, das kommt gar nicht in Frage mit Zeck, da lernt man nicht Coiffeuse, da macht man von der Real aus oder von der Oberschule. Ja, und hat dann das wirklich einfach wollen lernen.
Gegen Willen von euren Eltern?
Ja, noch, also meine Eltern waren nicht einverstanden gewesen, meine Eltern haben mir das verboten. Sie haben gesagt, du kommst nicht in die Tüte, du lernst das nicht. Und sie haben ja das wirklich eigentlich nur gut gemeint, das weiß ich. Und sie lieben ja uns alle, nicht wahr? Und dann habe ich müssen an die DMS-Prüfung, das Diplom-Mittelschule hat das letzte Mal geheissen, und ich habe bei dem Vordergasse abgelaufen, das ist die Hauptstrasse in Schaffhausen, wo man so ein bisschen Lädel und so, dort ist Schaffhausen nachrichten, und ich bin dann auf und runter gelaufen, x-mal, und hätte an die Prüfung sollen. Bin dann nicht an die Prüfung, bin eingegangen und habe ins Rad gemacht, unter der Funkgrube, hat 30 Franken gekostet, das weiss ich heute noch, 13 Schülerin, sucht die Lehrstelle als Coiffeuse. Und haben wir dann selber einen Lehrstuhl gesucht. Ja. Und bin dann heim und habe wieder Lampen gehabt.
Also, meine Eltern also schon ein so eigener Kopf. Ja. Aber das ist ja eben, aus dem hat es ja etwas gegeben, schliesslich, oder? Also, und nachher habt ihr mit knapp 20 das erste Geschäft aufgetan. Und so ist das weitergegangen. Gegen Willen eigentlich.
Nein, das natürlich schon nicht. Also, ja. Wir haben uns dann entschieden und meine Eltern sind dann auch einverstanden gewesen, als ich die Lehre gemacht habe. Sie haben mich auch unterstützt, einfach bis mal der Schritt gemacht worden ist. Ich konnte dann auch auf England gehen. Ich bin dann Englisch lernen, ich bin von Amerika gegangen, ich bin auf Frankreich gegangen. Also, ich konnte 3 Sprachen lernen, nachdem dass ich die Lehre gemacht habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Und habe dann das Geschäft gemacht erst nachher.
Gabriel Vetter, Sie sind ganz anders aufgewachsen, im hintersten Ecke vom Kanton Schaffhausen. Ja. Was habt ihr für Bilder aus eurer Kindheit?
Ja, ich war auch sehr ein schwieriges Kind. Verhaltensauffällig, hat man damals mal noch gesagt. Und ich glaube, es ist so wie... Also ich war der Kleinste in der Schule und darum auch der Jüngste und der Kleinste. Und habe darum einfach nicht durch meine physische Präsenz, sondern durch das Schnärren und Seichmachen ständig auf mich aufmerksam machen müssen. Und ja, da mache ich eigentlich heute immer noch. Nur heute wieder nicht mehr vor die Tür gestellt, sondern heute komme ich Geld
dafür. Zahlt dafür, genau. Ja. Und ihr seid auch mal mit 8 von den Heimen ab, oder?
Ja. Ich bin dann irgendwie abgehauen und habe gedacht, so, jetzt gehe ich in den Wald und ich komme nie mehr. Und dann habe ich gerade aufs WC und dann bin ich wieder heim.
Relativ schnell.
Ja.
Und ich habe das am Anfang gesagt, ihr seid bei eurer Mutter aufgewachsen und auch sonst umgeben von Frauen. Was heisst denn das?
Es war einfach so die Konstellation. Also, ich bin auch bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich habe 3 Halbschwestern, eine ein paar Jahre älter als ich. Und zwar ein bisschen jünger. Und ja, sind wirklich einfach immer nur, ich bin nur mit Frauen aufgewachsen. Mhm. Also, das ist irgendwie noch gut gewesen, als ich dann hätte ins Militär sollen, weil ich dann glaubhaft machen, dass ich männliche Autorität einfach nicht ernst nehmen kann.
Ja.
Und darum dann nicht einmal im Militär.
Das ist
genau.
Aber euer Vater, hat euch der gefehlt? Ist der irgendwo präsent gewesen?
Es geht, also dadurch, dass ich ohne ihn aufgewachsen bin, ist da wie, haben eigentlich nicht etwas gefehlt. Also ich habe ihn vielleicht einmal im Jahr gesehen oder vielleicht zweimal im Jahr. Jetzt mittlerweile haben wir ein relativ enges, gutes Verhältnis. Und ich genieße das auch sehr. Und wir versuchen, uns irgendwie so oft zu sehen wie möglich. Und da sind keine schlechten Nachgedanken jetzt damit.
Aber als Bub hätte er nicht gedacht, es wäre lässig, wenn es noch der Papi rum wäre oder so. Das ist nicht kein Thema.
Das ist noch schwierig. Im Nachhinein war, ich glaube, es war amigs nicht so einfach für meine Mutter, gerade weil wir in so einem kleinen Dorf gewohnt haben. Meine Mutter ist auch, sie hat sehr viel gearbeitet, sie war Journalistin gewesen, und so in den 70er, 80er Jahren war das, glaube ich, noch eine andere Zeit gewesen, gerade in Schaffhausen. und als alleinstehende Frau, die sich auch im Journalismus relativ exponiert hat, als Regionaljournalistin, im Platz Schaffhausen, wo ein damals, wie vielleicht auch noch ein bisschen einfach nöcherter Ort ist in dieser Hinsicht. Ist, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Und ja, für mich auch. Ja.
Und wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr eben das Talent habt? Also eben als Wortakrobat, als komisches Talent, dass ihr irgendwie die Leute zum Lachen bringen? Wann war das gewesen?
Schon auch in der Schule oder beim Ministrieren. Also ich,
in der Kirche?
Ja, ich bin katholisch aufgewachsen. Also mein Grossvater oder meine Mutter ist sehr, sehr streng katholisch aufgewachsen in der Innerschweiz. Darum ist auch, als sie mit meiner Schwester schwanger worden ist, mit 21, unverheiratet als Innerschweizerin aus einer sehr katholischen Familie, ist das, glaube ich, sehr schwierig gewesen. Und ich bin trotzdem immer noch, obwohl sie sich von der Kirche recht abgewendet hat, katholisch aufgewachsen. Das ist so ein kleines, mehr ein Folklore-Ding. Und beim Ministrieren habe ich das so entdeckt, weil das Ministrieren ist ja wirklich eine sehr aufgeladene Bühnensituation. Also man ist dann das erste Mal in einem völlig absurden Kostüm auf der Bühne. Man merkt, man hat so die Macht, dass einem jetzt alle zuschauen. Und es ist alles so ernst. Und dort merkt man dann sehr schnell, wo plötzlich Komik drin ist, nämlich, dass man diese sakrale Situation sehr schnell sabotieren kann. und das, dadurch habe ich, glaube ich, so das
Bühnenfeeling.
Ja, und da muss man nicht viel machen als Ministrant. man kann zum Beispiel, man muss eigentlich gar nichts machen, man muss nur einfach im richtigen Moment nicht glöckeln.
Und dann kannst du einmal so.
Genau.
Und dann schon alles aus der Fuge.
Ja, natürlich. Und man muss natürlich dann, ich habe mir das Zeug auch nicht merken. Also wenn ich jetzt mal glöckle, wenn ich jetzt mal aufstehe, wenn ich jetzt den Pfarrer, ich weiss doch auch nicht, was muss bringen. Ich habe das nie können. Es hat so andere.
Aber die dürfen bleiben.
Ja, sie haben es halt gebraucht. Ja. Sie Personalnotstand.
Ja. Ja, dort hat er ein Talent entdeckt. Und eigentlich hättet ihr ja dort schon auf das setzen können. Aber ihr seid ja noch studieren. Ihr habt in Basel studiert oder angefangen.
Ja.
Und in Bern hat er angefangen, Theaterwissenschaften zu studieren. Hat beides aber, irgendwo steht, erfolgreich abgebrochen.
Ja.
Ist das nichts für euch?
Doch, und ich glaube, gerade Jus und Theaterwissenschaften und Ministrieren ist eigentlich das Gleiche. Also es sind alle Situationen, wo fiktive Situationen sind, wo man sich darauf geeinigt hat, dass das jetzt wahnsinnig wichtig ist. Es ist eine Anordnung, auch eine sprachliche Anordnung, im Theater sowohl als auch in der Kirche oder in der Jurisprudenz folgt man an dem Wort von einem grossen Buch, ob es jetzt ein Gesetzbuch oder die Bibel oder ein Drehbuch ist.
So habe ich es noch nie angeschaut.
Ja, das ist eigentlich alles genau das Gleiche. Also, man einigt sich darauf, dass jetzt da, wo drin steht, wichtig ist und nach diesen Regeln verhandeln wir jetzt unser Leben und unser Zusammensein und dass alles über Sprache verhandelt wird, das liebt mir irgendwie.
Ja.
Und ja, ich habe es dann trotzdem abgebrochen. Ich habe nicht fertig ministriert. Ja.
Jetzt hat ja dir beide, habe ich festgestellt, nicht nur immer rosige Zeiten gehabt. Sabina Wegberg, ihr hat mehrere Coiffeur-Geschäfte gehabt, ihr hat zwei Kinder gehabt. Und irgendwann ist das alles zu viel geworden. Euer Körper hat gesagt, jetzt bringe ich das nicht mehr fertig. Ihr hat ein Burnout gehabt. Wie war das für euch?
An dem Zeitpunkt selber war das natürlich schlimm gewesen. Weil wenn man selbstständig ist und eben vier Geschäfte, also ich habe die vier Geschäfte immer noch und Kinder habe ich auch immer noch. Und der Mann auch. ist das schlimm, aber das ist wie ein körperlicher Zusammenbruch. Also ich habe das so erlebt, dass ich am Sonntag, wir sind noch gewesen, Velofahren den Tag durch und dann haben mich Leute schon angesprochen, wieso bist du so bleich? Und ich so, bleich? Ich bin gar nicht bleich. Und dann sind wir heim und haben Fernsehen geschaut und dann ja, hatte ich einfach einen körperlichen Zusammenbruch gehabt. Ich war einfach dann fertig, nichts mehr, keine Luft mehr bekommen und so weiter. Und dann Krankenauto und dann ins Spital. Einfach. Schlimm, weil die Organisation geht weiter, das Geschäft geht weiter.
Und ihr seid im Spital geblieben, eine Zeit?
Ja, ich bin 6 Wochen bin ich im Spital. Ich konnte gar nicht mehr aufstehen, ich konnte nur noch waagrecht liegen. Also ich musste im Bett in bisschen und so weiter und so fort. Und das ist schon, da fällt man dann sehr tief. Also wenn man dann nur noch liegt und nicht mehr sich bewegen kann, ist dann ganz schlecht. Aber jetzt so im Nachhinein, ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt. Ich bin dann auch in eine Klinik gegangen, um mich erholen, um auch Sachen lernen, Werkzeuge eigentlich mitnehmen. Und heute bin ich dankbar kann man nicht sagen, aber ich bin natürlich heute einen Schritt weiter. Ich gebe sehr viel an meine Mitarbeiter mit, wenn sie brüllend im Büro sitzen. Oder auch Kaderleute von mir, die teilweise wirklich auch an Grenzen kommen. Und da kann ich ihnen schon weiterhelfen und ihnen wirklich einfach auch Tipps geben.
Was sind denn das für Werkzeuge? Was sind das für Werkzeuge?
Werkzeuge, also ich habe zum Beispiel, als ich ein Konzept für das Q-Quality geschrieben habe, sind...
Das ist ein Coiffeurladen?
Ja, das war der letzte. Das ist das Hoch... als Fünf-Sterne-Hotel quasi Laden. Und da sind dann meine Familie und Kind von mir sind dann auf Südfrankreich in die Ferien und ich bin daheim geblieben und habe das Konzept niedergeschrieben. Stundenlang, tagelang, nächtelang, permanent, oder? Weil das ist mir wirklich drin. Und auch dort bin ich teilweise wirklich an Grenzen gekommen. Und Werkzeuge, wenn ich merke, wenn ich nicht mehr kann, fast nicht mehr kann, ist dann gehe ich voraus, barfuss und laufe in der Wiese rum, oder lauf auf den Stein rum, oder gang im Regen rennen, oder ich gang im Regen laufen. Oder wenn ich Ärger habe im Geschäft und mich etwas wahnsinnig Emotionales belastet, dann fange ich an kochen oder backen. Ich backe wahnsinnig viele Küchen und verschenke die einfach nachher wieder, weil wir nicht so viele Küchen können essen.
Ja. Und so könnt ihr das im Griff auch noch eine Stunde oder zwei Stunden etwas anderes machen?
Es, es langt eben nicht, wenn man wirklich an Grenzen kommt, dann langt es eben nicht, um einfach liegen und schlafen, weil es gibt so eine Skala 1 bis 10. Wenn man jetzt auf dem 10 oben ist, dann muss man wirklich mal zuerst mal oben runterkommen, bis aufs 8, 7. Und das kann man eben nur mit Gespüren oder sportlicher Tätigkeit. Und dann kann man liegen.
Macht ihr das auch, Gabriel Vetter? Also da Auszeiten nehmen für euch?
Ja, da habe ich auch relativ früh gemerkt, dass man das muss. Und,
auch gerade, wenn man so auf dieser Bühne steht.
Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, was Sabina sagt, dass man auch mit dem so umgeht, dass man es aus dem Umfeld, dass man das nicht versteckt. Das ist, heutzutage ist es ja immer noch so, dass man, dass wie ein Tabu ist, dass man mal, dass man einfach an seine Grenzen stößt. Wieso soll das Tabu sein? Also ich habe kürzlich gerade mein Auto in Service gebracht und wieso soll mein Auto in Service gebracht werden und ich selber nicht? Amix. Also, und es ist wirklich wichtig. Und ich kenne das bei mir auch. Ich schaue gut, dass wenn ich merke. Ich habe mittlerweile ein gutes Bauchgefühl, wenn ich nur schon weiss, bei Projektanfragen, wenn mir so mein Bauch sagt, nein, mach das nicht, dann mittlerweile mache ich es einfach nicht. Also ich sage fast mehr ab, als dass ich mache, einfach weil ich weiss,
es wird überhaupt
niemandem etwas
bringen. Und er hat selber auch gemacht, in eurem engsten Umfeld, wenn es jemandem richtig schlecht geht, hat eure Mutter in den Tod begleitet. Mhm. In den letzten Monaten hat er sie gepflegt. Ist das immer so gedacht gewesen, dass ihr das macht?
Also denkt, ich weiß nicht, also meine Mutter war relativ lang sehr krank gewesen, also sie hatte eine lange Krankheitsgeschichte gehabt. Und dann am Schluss ist es einfach so gewesen, sie hatte eine schwierige Lungenkrankheit gehabt. Und wo man einfach gewusst hat, das wird nicht mehr besser, das wird einfach irgendwann dazu führen, dass sie keine Luft mehr bekommen. Und vor 2 Jahren sind wir dann, es ist gerade Frühling, irgendwie Mai. Und lustigerweise haben wir gerade meine Freundin und ich Zeit gehabt. Also wir sind gerade da gewesen und ich habe ein paar Aufträge gehabt, aber nicht so viel. Und dann sind wir in die Ostschweiz und sind bei ihr daheim gewesen und haben sie können begleiten und bei ihr sein.
Das ist also noch gepflegt, betreut?
Ja. Also die Spitex ist regelmäßig gekommen, aber wir sind wirklich auch mit dem Sohn da gewesen und dann sind wir. Haben wir uns einfach abgewechselt. Sie hat dann einen Tag den Sohn genommen und ich die Mutter. Und am anderen Tag haben wir uns wieder abgewechselt und haben ihren am Schluss einfach sind da gewesen und haben ihre frische Heidelbeere und Luxemburgerli gebracht. Und das ist sehr schwierig, aber wahnsinnig schön, dass wir das halt dürfen machen.
Aber ich wollte fragen, ist das nicht auch schwierig, so ein Abschied, wo man so nah dran ist? Und eure Mutter hat euch ja viel bedeutet im Leben.
Ja, natürlich ist es schwierig, aber in dem Moment ist es wirklich einfach, es klingt blöd, aber es war wirklich schön gewesen. Es war wahnsinnig anstrengend gewesen. Also wir sind da an unsere Grenzen gekommen, bis wir mal irgendwann müssen sagen. Also ganz am Schluss ist sie dann in eine Palliativstation gekommen, weil wir dann wirklich einfach auch gemerkt haben, das bringt nichts, wenn wir uns jetzt auch noch komplett an die Wand fahren. Aber es ist absurderweise wirklich schön gewesen, einfach eine Zeit voller Liebe und irgendwie einander helfen und da sein. Und, ja.
Die hören ganz andächtig.
Ja, habe ich mir gerade so vorgestellt. Weil also auch die Großmutter von uns, die ist auch vor ein paar Monaten gestorben und einfach jemanden begleitet. Aber mir ist irgendwie noch das Wort loslassen, ist mir jetzt gerade so eingefahren in den Sinn. Ich glaube, es ist wirklich einfach schön, wenn man dann wirklich loslassen kann und in dem Mensch. Wünsche, dass er da oben ein schönes Leben hat. Und das ist einfach auch der Kreislauf. Ich meine, ganz kleine Kinder kommen auf die Welt, Babys, und dann geht das weiter und am Schluss ist wieder fertig. Das Ganze kann man nicht aufhalten. Und wenn mal die Zeit da ist, dass man Mut Abschied nehmen muss, dann muss man einfach eben loslassen.
Mhm. Der Kreislauf, den kennt ihr bestens, Gabriel Vetter.
Ja, also gut, ich muss gerade lachen, weil meine Mutter hat einen wahnsinnig guten Humor gehabt und es war wirklich so, sie hat dann nicht so schnell losgelassen. Es hat wirklich so die Situation gegeben, okay, jetzt müssen wirklich alle dort sein, wir haben jetzt gedacht, jetzt geht sie. Und sie war dann so andächtig. Und dann hat sie wieder die Augen aufgemacht und hat nach einem Cognac verlangt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, also, dann trinken wir jetzt alle zusammen einen Cognac. Und dann, das war ein bisschen ihren sturer Grind. Sie hat dann,
jetzt ist noch nicht der Moment,
ich trinke noch Cognac. Also es ist sehr schön gewesen, eben, sehr, sehr unspektakulär, weil es einfach so war, wie sie halt auch gelebt hat und voller Liebe und voller Humor bis zum Schluss.
Ich habe wegen dem Kreislauf eingehängt, Gabriel Vetter, der hat ja einen Sohn und der bekommt demnächst noch mal ein Kind, oder? Von wegen Leben und Tod sind nahe beieinander. Zielt ihr so auf eine Grossfamilie ab, bitte?
Eure
Partnerin lachen.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt das Zweite. Und, ich habe mir da als Kind, das ist etwas, was ich als Kind mir immer vorgestellt habe, mal einfach einen riesigen Küchentisch voll mit Kind und Leuten und Menschen und Freunden und Kollegen. Und, jetzt haben wir mal zwei. Und dann
schauen wir mal. Was wollt ihr eigentlich für einen Papi sein?
Was für ein Papi? Ein gut. Ich weiß auch nicht.
Ein guter Vater.
Das ist natürlich einer, der da ist. Also so, ich nehme mir auch sehr viel Zeit. Also nein, wir machen es einfach so normal, wie man da halt macht heutzutage, dass man 50-50 aufteilt. Also 50% von der Zeit schaue ich, 50% schaut meine Partnerin.
Wie man das macht, das machen ja noch nicht ganz alle, oder?
Speziell in der Schweiz auch nicht.
Ja, die Schweiz ist auch einfach in dieser Hinsicht.
Die sind ein bisschen weiter. Der hat einen Sohn, Sabina Wegbe, der ist 19 und eine Tochter, die ist 9. Habt ihr noch für zukünftige Grossfamilienvater noch den ultimativen Tipp?
Bei Kindererziehung?
Ja.
Oder auch frisurentechnisch.
Ja, genau.
Ich kann jetzt wenig beurteilen, aber kindertechnisch. Ich kann es nachvollziehen, wenn wir wenn beide voll arbeiten. Das ist ja bei uns auch so. Mein Mann und ich arbeiten voll, aber wir teilen uns das eben auch auf. Ich denke einfach viel reden, viel organisieren, planen. Wirklich, Anfangswoche sitzen wir an und sagen, okay, wie sieht jetzt deine Woche aus? Wie sieht meine Woche aus? Wie sieht es mit den Kindern aus? Und was hat der ob? Was hat sie ob? Was haben wir ob? Und das wirklich einfach durchplanen. Und
dann auch jetzt noch... alles nicht so romantisch.
Ja, dann am Sonntagabend, das ist bei uns heilig, am Sonntagabend. Dann sitzen wir immer am Tisch und tun schön Tische mit Kerzen und ein gutes Stück Fleisch, eine gute Flasche Wein. Und dann sitzen wir am Tisch am Sonntagabend und die ganze Familie wirklich. Und das ist sehr, sehr schöne Lebensqualität.
Mhm. Gut. Wir sind fast am Schluss bei euch. Weiss ich jetzt schon, was ihr mit dem angebrochenen Sonntag noch macht. Heute genau. Abend, Sabina Wegberg. Was macht ihr noch, Gabriel Vetter?
Ich habe mir einen Familienschlauch eingebrockt. meine Familie ist jetzt da und wir gehen nachher miteinander kurz Mittagessen. Mhm. Ja, auch so eigentlich wie Sabina da gerade gesagt hat.
Und dann geht noch der Einfall, wie man das ja so macht in diesem Schaffhaus.
Ja, tatsächlich. Mein Sohn findet eben, er liebt Wasserfälle. Und er war noch nie am Einfall gewesen. Darum gehen wir jetzt mal den Einfall anschauen.
Frau Wegberg, geht ihr auch noch an den Einfall?
Nein, gar nicht an den Einfall. Also, wir sind sicher schon x-mal am Einfall gewesen und es ist immer schön zu schauen, wenn man Gäste hat vom Ausland und so, ist selbstverständlich, geht man dann an den Einfall. Aber so in der Freizeit, nein, ich glaube, wir gehen heim jetzt, denn wir haben eine ganze intensive Zeit hinter uns, viel arbeiten und dann einfach mal das Bijou anlegen wieder, Trainer anlegen und auf dem Sofa liegen.
Gut. Und so. Was ihr auch immer an diesem Sonntag macht, ob ihr das Bijou anlegt, ob ihr an die Wasserfälle geht, ich wünsche euch alles Gute. Sabina Wegberg, Gabriel Vetter, ja, danke herzlich, dass ihr in der Sendung persönlich war, aus eurem Leben erzählt habt und euch wünsche ich allerseits eine schöne Sonntag. Habt Sorge zueinander, auf Wiedersehen, miteinander. Ade. Danke.
Das Persönliche ist live aus dem Trottentheater zu Neuhausen am Rheinfall gekommen. Gäste bei Sonja Hasler sind Sabina Wegberg, Coiffeurmeisterin, und Gabriel Vetter, Schriftsteller und Kabarettist. Technik, Thies Ganz und Martin Janser. Heute in einer Woche führt dann Daniela Lager durchs Persönliche. Sie hat Kabarettistin Annette Gorti eingeladen. Und Ueli Schmetzer, Sie kennen ihn als Kassensturz-Moderator und er ist auch Musiker. Wenn Sie möchten dabei sein bei dem Persönlich, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen im Restaurant Gommihalle in Zürich oder hören Sie am Radio nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr. Und alle unsere Persönlichsendungen sind immer auch im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.